Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und heute geht es im Podcast um das Thema Schaden. Was sind die aktuellen Herausforderungen? Wie blicken denn die Versicherer auf das Schadenjahr 2024? Das sind natürlich Fragen, die auch beim diesjährigen Messekongress Schadenmanagement und Assistance in Leipzig wieder viel diskutiert wurden unter den 1300 Teilnehmenden. Und der Schadenmarkt der Zukunft und das Schadenjahr 2024 waren auch das Thema bei der Abschlussdiskussion beim Messekongress. Die haben wir für Sie aufgezeichnet und die können Sie gleich in voller Länge nachhören. Moderiert hat die Runde Jens Ringel, Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig, den Sie auch gleich hören werden. Und jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Abschluss der, glaube ich, sehr spannenden, sehr intensiven zwei Tage zu unserer Abschlussdiskussion. Schadenjahr 2024, aktuelle Herausforderungen und Ausblick. Ich glaube, wir haben in den letzten zwei Tagen sehr viele Herausforderungen diskutiert, aber ich glaube, wir haben auch viele Lösungen präsentiert bekommen, viele neue Ideen gesammelt, auch in den Gesprächen festgestellt, dass auch viele neue Ideen, auch Zusammenarbeit entstanden sind, auch zwischen Dienstleistern, zwischen Versicherern, aber natürlich auch zwischen Versicherern und Dienstleistern. Was wir jetzt noch ein bisschen machen wollen, jetzt zum Abschluss, einfach mal die letzten zwei Tage, auch so die Erkenntnisse ein bisschen Revue passieren lassen und die Themen, die eigentlich auch die letzten zwei Tage dominiert haben, nochmal, ja, ich sag mal, in einer lockeren Runde zu besprechen, in uns inhaltlich nochmal auszutauschen. Und ich habe mir da für diese Diskussion eine sehr kompetente Verstärkung geholt. Und das Schöne ist, meine Gesprächspartnerinnen auch sind alle schon warm geredet, weil die haben nämlich drei spannende Impulse jetzt gerade aktuell in den letzten anderthalb Stunden gehalten. Und ja, wen möchte ich zuerst auf der Bühne begrüßen? Als erstes möchte ich Karin Prandl auf der Bühne begrüßen. Sie ist Bereichsleiter Schadenkomposit bei der ERGO. Herzlich willkommen, Frau Prandl. Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie sich auch bereit erklärt haben, zu dieser Diskussion Ihren Beitrag zu leisten. Es war ein wir haben genau überlegt, wie wir die Sitzordnung gestalten, damit auch die Akustik perfekt funktioniert. Als nächstes bitte ich Martina Krupan wieder auf die Bühne. Frau Krupan ist Leiterin Schadenservice in der Nürnberger Versicherung. Herzlich willkommen. Auch vielen Dank, dass wir bereit erklärt haben, nach dem Impuls nochmal zur Diskussion zu stehen. Danke. Wo
muss ich hin?
Und die Runde zu vervollständigen, Dr. Henning Sachse, er ist Direktor Sachversicherung bei der LVM-Versicherung.
Schauen Sie schon.
Herzlich willkommen, auch da. Vielen Dank, Henning, dass du dich bereit erklärt hast. Ja, wir haben die letzten zwei Tage, glaube ich, viele Themen diskutiert. Es ging, haben wir auch im Eröffnungsvortrag von Dr. Sommer ja gehört, das Thema Demografie, es gibt das Thema Fachkräftemangel. Ein Thema, was sich sehr stark auch durch die Inhalte trägt, ist das Thema Digitalisierung und KI. Und da wäre jetzt so meine Frage an hier in die Runde zu sagen, wie sieht es denn eigentlich aus? Also ich wollte jetzt in die Runde nochmal fragen, wie sehen die aktuellen Digitalisierungsprojekte in den Häusern aus? Zwei habe ich jetzt schon live verfolgt oder wurde einiges vorgestellt, aber vielleicht für das Publikum, das in anderen in anderen Veranstaltungen, anderen Vorträgen drin waren. Vielleicht, was ist das gerade das größte oder das spannendste, vielleicht auch das interessanteste Digitalisierungsprojekt in den Häusern? Frau Prandl, was ist denn Ihr Projekt, wo Sie sagen, da hängt Ihr Herz dran als im Thema der Digitalisierung? Oder vielleicht auch der größte Schmerz?
Es gibt beides, weil es ist immer sehr schwer, die Dinge in die eigenen Systeme zu bringen und auch in die Köpfe zu bringen. Also es ist auch ein Thema, wie bringe ich es in die Köpfe der Mitarbeiter, diese Digitalisierungsthemen anzunehmen und auch zu treiben. Aber uns wichtigstes Thema ist gerade tatsächlich bei uns die Sachjourney, also Sachschaden, die Dinge nach vorne zu bringen, zu digitalisieren, in strukturierte, überwiegend strukturierte Daten zu kriegen, um die dann auch quasi dunkel weiter verarbeiten zu können. Und wichtig, immer die Betrugserkennung mit drin. Wir haben gerade ein paar Erkenntnisse in Richtung Betrug und Belegmanipulationen, die wir wirklich, jetzt ist auch live, wie die Bilder, wie das Fahrt aufnimmt, Bilder und Belege zu manipulieren. Das ist tatsächlich sehr auffällig.
Das hatten wir ja gestern, hat der Dr. Sommer ja gestern auch schon vorgestellt. Das ist wirklich eine Welle, die sich da gerade aufbaut. Ich weiß auch aus unserer Betrugskonferenz heraus, dass auch schon die ersten Dienstleister sich da entsprechend positionieren. Wir hatten auch gestern ein Startup gehabt, was sich da entsprechend Gedanken macht, wie man das erkennen kann. Aber ich glaube, das wird natürlich ein Thema werden, was uns die nächsten Jahre sehr, sehr intensiv beschäftigen wird und wahrscheinlich auch so eine Art Wettlauf werden wird. Und Kupfer, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, ich kann mich da anschließen. Auch unsere Fokusthemen, wir setzen uns da immer zusammen und schauen, was wir das Jahr machen, ist auch Betrug, genau aus der gleichen Intention. Ja, das ist ganz immanent, wie wir das auch wir haben unser eigenes System einfach verbessern können und mit dem Umfeld auch mithalten können. Ja, also dann weiters auch schon im Vortrag erwähnt, dass Kfz-Rechnungen auslesen, auch diesen Prozess automatisieren, so weit wie möglich. Und also wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, ja, auch die Sachjourney, aber speziell auf das Leitungswasserthema. Aber da sind wir auch erst in der Phase, wo wir sagen, wo können wir auf die bestehenden Themen aufsetzen oder was brauchen wir zur Ergänzung, um hier einfach ein bisschen digitaler zu werden und die Automatisierung zu erhöhen.
Sachversicherung, das ist jetzt die Vorlage für dich.
Ja, also ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Mir ist nicht das eine große Thema eingefallen. Es sind eigentlich viele, viele kleine bis mittlere, teilweise vielleicht auch größere Prozesseffizienz- und Prozessautomatisierungsthemen bei uns aus dem Bereich der Sachversicherung. Ein Thema, was vielleicht aber für etwas unternehmensübergreifende Bedeutung für uns hat, ist, wir haben jetzt bei uns in der IT kürzlich ein KI-Kompetenzzentrum eingerichtet, wo sich also Kollegen mit der Nutzbarmachung des Themas KI für unsere Organisation mit auf den Spielregeln, die es dafür zu vereinbaren gilt, beschäftigen werden. Das nimmt jetzt Fahrt auf und da bin ich sehr gespannt auf die ersten Projekte, die die Kolleginnen und Kollegen dort angehen.
Das ist eine super Steilvorlage, weil das Thema KI hatten wir jetzt ja in den letzten zwei Tagen auch intensiv besprochen und das Thema GenAI jetzt insbesondere ist jetzt seit einem Jahr in der Versicherungswirtschaft ein sehr virulentes Thema und die Frage ist natürlich, was sind die ersten Use Cases? Was man aber hört, sind so diese, ich nenne es mal Pfefferminzia-GPTs, also jeder Versicherer hat ein GPT, was er allen Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Aber gibt es schon in euren Häusern ein Schaden-GPT, also oder eine spezielle Gen-AI-Lösung für das Thema Schaden? Oder steht man da an der Schlange und wartet sozusagen, welche andere Bereiche? Gibt es etwas und habt ihr vielleicht auch schon Use Cases oder Ideen, die ihr gerne in Schaden mit Gen-AI umsetzen würdet? Gibt's da schon Punkte, die ihr auch benennen könnt?
Natürlich ja. Also wir haben dieses ChatGPT, wir prüfen gerade alle Kundenkommunikation über ChatGPT, um die kundenfreundlicher und verständlicher zu machen. Wir arbeiten sehr viel mit Dienstleistern, weil unser eigenes Haus ist ein Riesenhaus. Die Belege, alles, was da reinkommt in der Schadenwelt, einfach noch nicht in der Lage ist, so weiter zu verarbeiten, dass das dann auch eine KI nutzen kann. Also das heißt, wir benutzen eben mit Dienstleistern, versuchen wir bestimmte Journeys da zu treiben und auslesen zu lassen und da auszuprobieren. Also gerade dieses AI-Thema in Sachschaden ist ein wichtiges Thema, um hier auch End-to-End-Prozesse dunkel verarbeiten zu können. Also gerade so, oder auch Erkenntnisse zu sammeln. Wo muss ich prüfen? Wo muss ich künftig überhaupt noch prüfen? Und was mir ein Herzenswunsch wäre, dass Ermittlungsakten mal irgendwie so ausgelesen werden und in die Großschadenwelt quasi übersetzt werden. Das wäre so ein Herzenswunsch für dieses oder für nächstes Jahr.
Ja, der eine Use Case, der bei uns in Angriff genommen wird, ist so unter der Überschrift Assistenz zu sehen, ne? Also für Sachbearbeitende und Vertrieb. Hier federführend erstmal in der Kraftfahrtversicherung das ganze Thema Bedingungen einfach etwas übersichtlicher für Sachbearbeitende, aber auch für den Vertrieb zu machen, um hier gezielt Fragen beantworten zu lassen. Und da bietet natürlich auch eine generative KI wirklich hervorragende Möglichkeiten, die wir so überhaupt noch nicht kennen. Und wenn ich da an die Sachversicherung denke, mit unterschiedlichen Bedingungsgenerationen, die natürlich für jeden Sachbearbeitenden immer eine Riesenherausforderung sind im Schadenbereich. Was ist eigentlich in welcher Bedingungsgeneration versichert und was nicht? Also wenn es da gelingt, glaube ich, sowas eben als Assistenz zur Verfügung zu stellen, sind wir einen großen Schritt weiter.
Gibt es in der Nürnberger schon Wunschkäses,
mindestens? Also wir haben auch unser eigenes Chat, einen Chatbot, sagen wir mal so, um das nicht zu verwechseln, das heißt Neonado. Und alle im Haus, also das machen wir jetzt quasi mal, ich sage immer so ein bisschen wie Crowdfunding, ja. Also jeder hat so seine Ideen dazu.
Und das, was mir daran gefällt, ist, dass es sehr viel mit Probieren ist. Also ich finde es ja immer interessant, wenn dann jemand fragt, gib mir doch Use Cases für eine Technik, die du nicht so kennst. Ja, jetzt ist es bei so einem Chatbot einfacher, weil wir in unserem auch außerhalb Berufsleben mit sowas schon arbeiten. Aber deswegen gefällt mir auch jetzt unser Zugang, dass du sagst, okay, fangen wir mal an, niedrigschwellig. Also wir arbeiten da im Fachbereich mit dem Kollegen zusammen und es muss dann einfach bewusst sein, dass es ein Probieren, ein Trainieren, ein Lernen mit sowas. Und wenn du dann einen hast, also wir machen das auch mit den Sonderbedingungen, um quasi eine Assistenz für unsere Manager zu haben, um Unterstützung, dann fallen dir ja viel mehr Themen ein, wo du sowas verwenden kannst. Und ich vertraue da auch ganz klar an die Mitarbeitenden selbst, die dann oft ihre kleinen Probleme, die sie jetzt schon händisch lösen, die wir schon gar nicht mehr sehen, ja, dass die dann kommen, wenn sie da eingebunden sind, auch sagen, hey, da hätten wir noch was. Also bin mir sicher, dass das wird viel, viel mehr werden. Und das sind die berühmten kleinen Themen, die oft so Stolpersteine und Zeit kosten.
Ja. Kann ich dir echt nur zustimmen. Also gerade das mit den Mitarbeitern zu machen, wir haben so eine Claims Factory, habe ich vorhin gerade erzählt, die wird geleitet aus einem Fachbereich. Da ist IT mit drin, da ist wirklich auch die alle möglichen Leute drin, immer die wir brauchen und auch Mitarbeiter, die uns da echt die notwendigen Hinweise geben. Und weil du sagst, so Bedingungen oder hast du auch gesagt, ja. Das ist so, ja, wir haben Hausverwaltungen, wir haben Wohnungswirtschaft, wir haben so ganz unterschiedliche Dinge. Das ist weit weg vom Privatkunden, aber den dürfen wir nicht vergessen. Also das heißt, wir brauchen da wirklich Unterstützung, die auch da echt hilft. Das kann nur KI.
Vielleicht noch ein Aspekt auch so. KI ist ja hier in ganz, ganz vielen Vorträgen und Diskussionen Thema. Ne? Also ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir das Thema nicht überfrachten mit Erwartungen. Also es ist im Moment wirklich eine Projektionsfläche für quasi alles, was wir uns irgendwie wünschen von der Zukunft. Und natürlich wird auch da gelten, selbst wenn es Lösungen sind, die man irgendwo mit Softwareprodukten zukaufen kann, irgendjemand muss die auch an unsere Bestandsführungs- und Schaden-Engines auch anbinden. Und dass dieser Flaschenhals wird bleiben. Wir müssen uns Use Cases entdecken oder überlegen. Und ich glaube, da auch mit realistischen Erwartungen auch an die Geschwindigkeit der Umsetzung unterwegs sein.
Und die Fachkräfte dazu. Ich glaube, der Skill für Schadenbearbeitung wird nicht verloren gehen. Also das ist ganz wichtig, dass wir Fachkräfte haben, die auch für den Kunden da sind. Es geht ja immer, geht ja um einen Kunden. Und wenn der Kunde möchte, jemanden haben, der ihn berät und der ihn durchführt, wird eine KI nicht lösen.
Das finde ich einen Punkt, das hatte mir vorhin bei Ihrem Vortrag war das so, die Frage, wenn ich ein Voicebot einsetze, jetzt vielleicht im ersten Schritt, um die Schäden zu routen oder zu sagen, ist jetzt ein Neuschaden oder der Hinweis auf die Online-Strecke, wäre die Frage, wie weit sind die Kunden vielleicht auch schon bereit, gar nicht in die Online-Strecke zu gehen, sondern über den Voicebot komplett den Schaden entsprechend durchzumelden. Ist das etwas, wir haben auch viel über die veränderten Kundenverhalten und die neuen Generationen gesprochen, ist das vielleicht auch etwas, wo die Kunden mittlerweile wesentlich bereiter sind, zu sagen, ich 20 oder 30 Minuten oder noch länger vielleicht beim Kumulereignis warte, dass ich dann doch sage, ich probiere jetzt mal die Voicebots aus. Und da muss man ja sagen, die neue Generation jetzt der Voicebots ist ja von der Qualität her, auch vom Verständnis her, bis vielleicht auf die ganz speziellen bayerischen Dialekte, wie wir so eine Diskussion hatten, ist das, ohne jetzt auf die Region speziell zu zielen, ich glaube, im Schwabenland gibt es auch den einen oder anderen Dialekt, der etwas schwieriger zu verstehen ist. Da einfach die Frage, ist das ein Thema, was noch beim Kunden hängt oder könnten die Versicherer auch mutiger sein und sagen, wir bieten die Voicebots einfach mal über eine längere Strecke an? Also nicht nur für, was möchten Sie, sondern lassen Sie doch bitte die kompletten Informationen bei uns.
Ich denke, wir müssen mutiger werden, das auf jeden Fall. Also wir sind alle reguliert und mit Regularien überhäuft, das ist so. Aber das Trauen, wir haben den Hagelbot, also ich habe beide Worte nicht dabei, habe vorhin erzählt, wir haben den Hagelbot, also wenn es hagelt, dann laufen die Kunden in die Telefon, also viele melden ja telefonisch, und dann laufen sie auf dem Hagelbot auf eine richtige Voice-KI. Der fragt nach Kennzeichen, Postleitzahl, was weiß ich, Besichtigungsort, Handynummer und legt dann automatisch den Schaden an und schiebt es dann sofort zur Besichtigung. Das heißt, der geht gar nicht zum Sachbearbeiter. Kunde kann aber wählen, will ich den Bot haben oder will ich tatsächlich 20 Minuten in der Warteschleife hängen? Und immer mehr Kunden wechseln dahin in den Bot. Es ist eine Generationenfrage, glaube ich, aber immer mehr Kunden gehen da rein. Und das haben wir jetzt für Neuschaden aufgemacht. Wir sammeln die Erfahrungen, das läuft jetzt ein paar Wochen und es gehen Kunden tatsächlich auf die Online-Strecken oder eben erzählen uns die Geschichte.
Also ich glaube.
Nee, bitte. Nein.
Ich glaube auch, dass da Bedarf auch von den Kunden ist, weil, also,
wir sagen immer, die Kunden, ich bin ja selber auch Kunde in meinem Leben. Ja. Und eines weiß ich, wenn einer sagt, sie warten jetzt 20 Minuten, vielleicht bin ich ein bisschen so geschädigt von manchen Fluglinien vor ein paar Jahren, ja, dann lege ich auf. Wir haben es noch nicht mit Voicebot, weil ich finde, wenn du einen Voicebot machst, dann muss er eigentlich gut sein. Also die Anrufbeantworterfunktion, die schreckt dann zusätzlich ab. Ja. Mit dem Thema haben wir noch nicht, muss man auch sagen, die Kappa, die Zeit gehabt, uns intensiv zu beschäftigen. Wir machen es dann mit Link- und Online-Meldung. Und da, glaube ich, ist es auch abhängig von der Sparte beziehungsweise vom Schaden. Der Hagelprozess, der Vater des Automessens, auch wenn es natürlich ja, das liebste Stück ist. Ja. Wenn jemand im Wasser steht, dann wird das vielleicht nicht der Anwendungsfall sein. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, dass es nicht immer dieses One-Size-Fits-All gibt. Ja, man muss sich auch als Versicherer Gedanken machen, welches Tool biete ich wem in was für einer Situation an? Und das, glaube ich, war ein bisschen auch, das ist die Lessons learned der vergangenen Jahre. Man hat die Sachen hingestellt, war super begeistert. Ja, wir sind fancy, wir sind modern. Und dann war man irgendwie, dann hat man sich mal die Nutzungszahlen angeschaut und war enttäuscht. Ja, so. Und ich glaube, da müssen wir uns vorher schon, das müssen wir wirklich customizen können.
Finde ich interessant. Also den Gedanken hatte ich auch. Ne? Also dieses One-Size-Fits-All wird es da nicht geben. Man muss sich, glaube ich, auch fragen, was passt zu meiner Organisation. Also wir sind bei uns beim LVM mit einer Ausschließlichkeitsorganisation unterwegs. 80% der Schäden werden bei uns in der Agentur gemeldet. Das ist sicherlich jetzt kein prädestinierter Anwendungsfall für irgendwelche Robotlösungen.
Wir haben jetzt viel über das Thema auch Anwendungsmöglichkeiten gesprochen, jetzt auch das Thema Voicebot. Auf der anderen Seite gibt es ja auch sicher Herausforderungen, also auch das Thema Skills, Ausbildung der Mitarbeiter, auch die Fragestellung, braucht zum Beispiel im Schadenbereich dann spezialisierte Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema Technologie, Gen AI oder auch, wir hatten auch das Thema Robotik gehabt, sind das so die Herausforderungen? Welche weiteren Herausforderungen werden dann noch gesehen im Bereich Digitalisierung, im Schaden, in den einzelnen Bereichen?
Also wenn ich darf, direkt klares Ja. Also ich glaube, da können wir die IT in Anführungsstrichen nicht mit alleine lassen. Ne? Die Ressourcenprobleme kennen wir alle und ich glaube, wir sind gut beraten, gerade wenn es darum geht, auch Use Cases zu entwickeln, eben auch Leute dort zu haben, die im Grunde aus beiden Welten fit sind. Das heißt, die einen IT-Sachverstand haben, die aber eben auch die Fachlichkeit kennen. Ne? Das ist nicht leicht, solche Mitarbeiter erstens zu finden und zweitens zu entwickeln, aber ich glaube, nur dann gelingt es. Und da ist es, teile ich auch, fast egal, ob ich jetzt über Robotics oder über KI nachdenke. Es wird Menschen brauchen, die beides verstehen.
Das Anforderungsprofil für die Mitarbeiter verändert sich. Das ist also nicht mehr der alte klassische Sachbearbeiter, der Postvorgang von A nach B bewegt, sondern der auch echt dabei ist, der die Kunden berät, der die Technik versteht, der auch die Abläufe dahinter versteht und auch die richtigen Impulse gibt, zu sagen, was muss verändert werden, wo sind die Problempunkte, wo müssen wir ran. Da haben wir noch einen Weg vor uns. Das ist echt ein Stück langer Weg. Und so muss auch die Ausbildung auch im Prinzip laufen. Haben wir auch noch. Ja, da sind wir noch weg.
Ja, da hinken wir ein bisschen nach. Da sind wir noch im Reaktionsmodus. Ja. Ich glaube, also da stimme ich auch dem Vortrag von Dr. Sommer zu. Also sich wirklich mit dem auseinanderzusetzen. Also wir sind jetzt noch im Ist. Die Zeit haben wir ja noch. Aber was ist zukünftig wirklich die Anforderung an Mitarbeiter, an Führungskräfte, welche Skills braucht es. Ja? Und da ist dieses Thema vernetzt zu denken, technisch zu denken, das ist, glaube ich, sind wir uns einig, kommt einfach dazu, das war früher der Bedarf nicht. Ja? Und da müssen wir auch die Leute hinbegleiten und auch dafür begeistern.
Das ist eins der wichtigen Punkte, begeistern. Das geht die letzten Jahre ein bisschen verloren, die Leute zu begeistern, das zu machen. Und ich habe Schaden in der DNA, wie ihr beide auch. Also ich mache seit 39 Jahren Schaden vom ersten Tag an. Und da braucht man eine bestimmte Begeisterung, das zu machen. Und das Helfersyndrom, sage ich immer. Und da müssen wir die Leute hinkriegen, dass es echt ein spannender Job ist, ein guter Job. Und da müssen wir mehr Werbung machen.
Gibt es neben der fachlichen, des Skills bei den Mitarbeitern, gibt es da noch weitere Herausforderungen, die in einzelnen Häusern oder insgesamt auch im Markt gesehen werden? Dieses Thema, die Vision, die wir jetzt auch entwickelt haben, wir haben ja viel Fantasie jetzt auch in den letzten zwei Tagen gesehen, was man alles machen könnte, die da so ein bisschen die Euphorie wieder einbremst und sagt, okay, da haben wir hier nochmal und da nochmal einen Bremsstein, der uns da etwas die Fahrt rausnimmt.
Ja, nach den kumulschadenreichen Vorjahren gilt es natürlich auch erstmal wieder sowas wie überhaupt in einen guten Arbeitsmodus zurückzukehren. Ne? Also ich höre das aus vielen Häusern, dass einfach große Rückstandssituationen vorhanden waren, gerade jetzt vielleicht auch durch Corona, wo wir natürlich alle auch dünnhäutiger geworden sind über diese Jahre, auch sowas wie Resilienz einfach deutlich weniger ausgeprägt war und da in einen Normalmodus erstmal wieder zurückzukehren, dafür zu sorgen, dass wir anständige Personaldecken haben, vor der Herausforderung, dass die ganzen Babyboomer uns gerade in die Rente verlassen, ja. Das ist schon Herausforderung genug und da dann noch ein etwas neues Mindset in Richtung vielleicht Technikfreundlichkeit, aber auch wie soll ich mal sagen, also auch eine Auseinandersetzungsfähigkeit mit anspruchsvoller werdenden Einzelvorgängen, weil wenn die Technik uns künftig mehr annimmt, wird der zurückbleibende Vorgang komplexer werden. Also da Schritt zu halten, das wird, glaube ich, das Thema sein, was uns die nächsten 5 bis 10 Jahre im Schaden sehr stark beschäftigen wird.
Und die Leute auch mitzunehmen, die im Homeoffice sind. Wir haben ja das Homeoffice-Thema auch. Ich habe die ja nicht ständig alle um mich rumsitzen, wie ich es früher gewohnt war, sondern ich habe die mal da, mal da, mal da. Also das ist schon eine große Herausforderung, mit der wir ja auch als Führungskräfte auch umgehen müssen. Ja, das ist auch noch ein Lernprozess.
Das Thema hybride Führung, gibt es da Unterstützung in den Unternehmen, dass man sagt, man baut entsprechend dann auch die Führungskräfte in die Richtung auf, dass man dann auch stärker diese neuen Herausforderungen, dieses hybride Führen entsprechend auch realisiert bekommt?
Bei uns gibt es Trainings, die auch Pflichtveranstaltungen sind für die Führungskräfte, aber auch immer wieder wiederholt werden und auch da, wo man auch mal die Fragen reinschieben kann, wenn man mal jetzt irgendwie eine Situation hat, dass ein Mitarbeiter sich vielleicht für Homeoffice nicht eignet, meint, aber er eignet sich. Also da braucht der ist HR, die Personalabteilungen sind da sehr gut.
Haben wir auch und ich glaube, die Sensibilisierung oft, wenn man das war ja, es hängt von den Häusern ab, ob die früher schon damit begonnen haben, aber letztendlich ist auch hier wieder sind wir in der Reaktion.
Ja, reingefallen.
Das war dann halt viel durch die Corona-Situation und dann läuft man halt den Themen ein bisschen nach, weil diese Office-Situation betrifft natürlich hybride Führung, aber genau diese Eigenführung auch. Ja, also in deiner eigenen Tätigkeit, dass du dich selber managst und da das nicht entgleitet. Aber da haben wir auch im Haus Angebote, wo man sich dann und auch einmal damit die anregen, auch darüber nachzudenken oder halt Unterstützung.
Auch zum Thema Rückkehr in den Normalmodus bieten wir allen Teams an, moderiert auch von extern sowas wie Teamspielregeln für die Zusammenarbeit zu erarbeiten oder auch Baustellen im Team anzugehen in der Zusammenarbeit. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil diese Corona-Jahre, ich muss mich wiederholen, aber die waren, glaube ich, für uns alle extrem bedrückend und die haben was mit den Häusern gemacht, ne? Weil wir plötzlich alle in der Distanz waren, dass da natürlich nicht wirklich gut personalentwicklungsmäßig begleitet werden konnte, einfach weil es erstmal funktionieren musste. Und hier eben nachzuarbeiten, nach vorne gerichtet, auch wieder besser zusammenzuarbeiten mit den Herausforderungen der ja doch einfach jetzt völlig etablierten Arbeit auf Distanz. Das ist, glaube ich, gut, an der Stelle auch den Hebel anzulegen, auch wenn es im ersten Schritt erstmal nichts vielleicht unmittelbar mit Aufwandssenkung oder so zu tun hat, sondern das ist einfach, ne, man muss auch manchmal die Säge schärfen, wenn man die Bäume irgendwie absägen will.
Ja, ist ein schönes Bild und wir sind jetzt ja mitten schon drin im Thema Personal, Mitarbeiter. Wir haben auch das Thema Demografie, auch die letzten 2 Tage sehr stark. Ich hatte jetzt gestern die Zahl 30 Mal in den Raum geworfen, 30%. Dr. Sommer hat, glaube ich, 25% auf der Folie stehen gehabt. An Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die jetzt in den nächsten 5 bis 6 Jahren in Ruhestand gehen, in verdienten Ruhestand gehen. Ich glaube, jetzt irgendein Landesministerium hat jetzt mal die Zahl ausgeworfen für ganz Deutschland. Bis 2030 gehen 7 Millionen Menschen in Ruhestand. Da entsteht ja eine Lücke. Und auf der anderen Seite haben wir, hast du gerade schon gesagt, wir haben Rückstandssituationen, wir haben durch die Kumulereignisse ein sehr unrundes, unruhiges Geschäft. Wie gut sind eigentlich die Häuser oder der Markt insgesamt vielleicht auch? Es ist ja nicht nur ein Thema eines Hauses, sondern das gesamte Markt ist oder eigentlich ganz Deutschland. Wie gut sind wir eigentlich darauf vorbereitet, auf die Situation, dass uns 30% der Kapazitäten, und zwar der Kapazitäten, die sehr viel Berufserfahrung haben, die vielleicht auch schon sehr, sehr effizient arbeiten, wenn die wegbrechen, wie gut sind wir vorbereitet, beziehungsweise welche Ideen, welche Maßnahmen gibt es, um mit dem Thema umzugehen?
Es gibt Maßnahmen natürlich. Jetzt, in den letzten 2 Jahren, sind die angelaufen, würde ich bei uns für unser Haus sagen. Also die Alterspyramide, kann man sagen, stand auf dem Kopf. Jetzt langsam kriegt sie Beinchen unten wieder, und damit sie stabilisiert. Also man holt Azubis rein, man hat Standorte aufgegeben, in denen man ausgebildet hat. Die haben wir jetzt wieder, bilden wir wieder aus und finden auch Azubis. Aber auch wenn wir Stellen ausschreiben, im Moment funktioniert es noch gut. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir eben, du hast gesagt, die Säge schärfen, ich sage, die Axt schärfen, genauso ist es, jetzt die Dinge tun. Und das ist Überzeugungsarbeit in den Häusern. Und da kämpft ein Ressort Schaden gegen viele andere Ressorts und Kostendruck von jeder Ecke. Aber das ist unsere Aufgabe, das ist unser Job, und da kämpfen wir für. Ja.
Also ich habe schon den Eindruck, dass es auch in der Wirtschaft allgemein, aber auch in den Versicherungsunternehmen, die ja bis jetzt immer sehr verwöhnt waren. Ja, sicherer Job, also eigentlich hat man was ausgeschrieben und hat da wirklich schön wählen können. Auch wir als 2-3, muss sagen, haben da noch eine ganz gute Situation, obwohl wir da in Nürnberg, gesagt, das ist jetzt nicht der Versicherungsstandort per se, vielleicht der Herzen, aber jetzt per se nicht. Aber wir haben hier wirklich auch noch eine gute Situation. Ich glaube, uns muss bewusst sein, es wird viel, viel mehr Ausbildung im Unternehmen erforderlich sein. Also das beginnt einmal natürlich mit den Auszubildenden, aber auch so, glaube ich, muss es einem bewusst sein, dass man nicht mehr die fertig ausgebildeten Schadenmanager bekommt zum Beispiel, sondern dass man mehr darauf achtet und das jetzt eigentlich schon vorbereitet. Wie kann ich denn vielleicht branchenfremde Menschen, die aber dann auch andere Ideen einbringen als die klassische Bearbeitung, wie kann man die auch in den Beruf bringen? Da waren wir bis jetzt auch immer verwöhnt. Also ich kann mich an Jahre erinnern, wo es geheißen hat, ja, der hat ja überhaupt keine Facherfahrung, er ist kein Jurist, ja. Also da glaube ich, müssen wir echt viel, viel Effort reingeben und rechtzeitig anfangen damit, weil sowas muss ja auch, ein Programm muss ja dann auch da gestellt.
Absolut, kann ich nur unterstreichen. Also das sind Maßnahmen, die wir in unserem Haus tatsächlich das letzte Mal nach der Grenzöffnung, wir sind ja hier in Leipzig, das passt ja wunderbar, gegriffen haben, einfach weil wir den Riesenbedarf hatten, um diesen Markt zu erschließen und auch in der Sachbearbeitung Schritt zu halten, eben auf Branchenfremde zu setzen. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer ein Kraftfahrtgruppenleiter bei uns im Schadenbereich, der gelernter Friseur ist, der macht einen hervorragenden Job. Der ist seit vielen Jahren jetzt Kraftfahrtschadensachbearbeiter. Ich glaube, in diese Richtung zu denken, müssen wir. Und wir haben aber auch, glaube ich, ganz, ganz viele Trümpfe in der Hand als Versicherungswirtschaft, als Arbeitgeber. Ich glaube, da machen wir uns manchmal viel zu schlecht. Ne? Also wir haben mit dem Tarifvertrag ja durchaus Möglichkeiten, sehr anständige Gehälter auch in der Sachbearbeitung zu bezahlen, und mit Branchen, auf die ich da schauen würde, Gastronomie, Einzelhandel, da eben zu versuchen, servicestarke Leute zu akquirieren, die eine Empathie dann auch für einen Schadenfall mitbringen. Da haben wir, glaube ich, ganz, ganz viele Trümpfe in der Hand, solche Leute auch zu kriegen und bei uns eben zu hervorragenden Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern zu machen. Da müssen wir, glaube ich, etwas stärker auch in unser Eigenmarketing als Arbeitgeber investieren.
Absolut. Und dann auch zu versuchen, auch Azudenten, also die Ausbildung und dahinterher noch ein Studium anhängen. Da kann man attraktiv sein als Arbeitgeber, und da kann man auch echt viel tun. Also bei uns würde ich jetzt sagen, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht. Ja, es ist ein bisschen spät, weil wir wirklich, die Ergo ist ja durch die Neugründung da irgendwann in den 2000er Jahren da irgendwie durchgeschüttelt worden, ein paar Mal mehr Umstrukturierungen. Aber jetzt muss es sein. Also das hat man bei uns verstanden.
Was in dem Zusammenhang auch noch ein spannendes Thema ist, wir haben jetzt ja immer mehr Bürger mit auch ausländischen Wurzeln. Auch da ist die Frage, oder stelle ich mir die Frage, wie schaffen wir es als Versicherungswirtschaft, das ist womöglich vielleicht mal auf die Ebene der Versicherungswirtschaft hochgezogen, wie schaffen wir es, diese Menschen noch stärker in den Arbeitsmarkt, auch in unsere Unternehmen zu integrieren, weil da ist sehr, sehr viel Potenzial, und wir haben natürlich auch viele Kunden künftig und auch jetzt schon, die nicht unbedingt jetzt immer deutsche Sprache als Muttersprache haben. Das heißt, wir haben durchaus auch einen Bedarf auf der Kundenseite, vielleicht auch mehrsprachige Skills künftig auch in Deutschland aktiver anzubinden. Gibt es da schon Programme in den Häusern, dass man sagt, man fördert da auch die Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind in den letzten Jahren, wo sie aktiv dann auch in die Unternehmen reinzuholen? Gibt es da schon Initiativen?
Richtig initiativ, würde ich jetzt sagen, das wird es nicht bestimmt suchen. Aber wenn jemand kommt, der da passt, und wenn er jetzt gut Deutsch, bisschen Grunddeutsch muss er kennen, weil er muss die Bedingungen lesen können und das verstehen, was da steht. Aber ich kann jemanden auch in International Claims setzen. Ich habe ja auch Regulierungshilfeschäden oder so, kann man alles machen. Und von daher geht das, ja. Und wir haben sehr viel. Also bei uns würde ich jetzt sagen, es ist gut durchmischt.
Mhm. Ja, kann ich nur unterstreichen. Also Sprachskills, glaube ich, sind natürlich sehr wichtig, ne? Also dieses in Anführungsstrichen Versicherungsdeutsch, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, muss man ehrlicherweise sagen. Nichtsdestotrotz, also ist ja völlig egal, wo jemand herkommt, wenn er das Potenzial hat, sollte es auch unser Ziel sein, ihn oder sie auszubilden.
Ich würde vielleicht noch, Henning, was du vorhin gesagt hast, nochmal anschließen. Ich glaube, Schaden ist ein sehr spannender Bereich. Ich glaube, auch Schaden vermarktet sich da vielleicht auch im Unternehmen manchmal etwas zu schlecht, was den spannendsten Job im Versicherungsunternehmen mit angeht. Ich glaube, da ist, glaube ich, durchaus auch noch Luft, um auch Mitarbeiter im Haus vielleicht für den Schadenbereich zu gewinnen, dass es wirklich eine sehr spannende, sehr abwechslungsreiche Tätigkeit ist. Ein Thema, ein kleiner Bruch jetzt inhaltlich, ein Thema, was ich anschneiden muss, weil es sehr stark die Branche bewegt, ist das Thema Inflation. Wir hatten ja gestern auch, ich merke schon, das Zusammenzucken. Und vor allen Dingen, wir hatten ja gestern noch schon die Diskussion, auch da, das sehe ich auch aktuell so ein bisschen in der Kommunikation, auch in der Medienkommunikation, die Inflation ist jetzt so Richtung 3% runtergegangen, was aber nicht heißt, dass die Preise gesunken sind, sondern sie steigen nur langsamer. Das ist, glaube ich, auch so etwas, was gewollt oder nicht gewollt in der Bevölkerung immer noch nicht richtig angekommen ist. Das heißt, wir haben weiter eine stetige Inflation, einen Preisauftrieb. Und das ist natürlich eine große Herausforderung auch für die Versicherungsunternehmen. Und auf der anderen Seite sehen wir, es gab in der Vergangenheit auch schon Maßnahmen, die immer auf das Thema Inflationsbekämpfung, also das Thema, wie können wir den Preisanstieg auch in Kontrolle haben. Was sind eigentlich so die Rezepte jetzt in der Versicherungswirtschaft, außer zu sagen, man passt jedes Jahr die Prämien an, das funktioniert nur bedingt. Das heißt, was kann man machen, um mit dem Thema Inflation aktiv umzugehen? Insbesondere, ich hatte es gestern in der Einführung ja auch nochmal kurz erwähnt, es gibt durchaus auch Gebührenordnungen, die jetzt die letzten Inflationswellen nicht mitgemacht haben. Das heißt, da droht ja jetzt auch in den nächsten Jahren sicher dann nochmal eine Anpassung, die dann noch wieder auf der Versichererseite durchschlagen werden. Was gibt es da für Maßnahmen, was gibt es für Ideen im Schaden mit dem Thema Inflation aktiv umzugehen?
Ich möchte einmal möchte ich dir leicht widersprechen, Jens. Also den Beitragshebel, den würde ich nicht unterschätzen, denn der ist deutlich größer als das, was ich auf der Schadenaufwandseite tun kann. Und unser Ziel muss natürlich sein, mit unseren Produkten am Ende des Tages Geld zu verdienen. Und wenn wir einfach erkennen, dass das beispielsweise mit meinem Produkt der Wohngebäudeversicherung im gesamten Markt, jedenfalls mal im Schnitt, nicht gelingt, da muss man als natürlich als erstes an der Beitragsstelle, an der Beitragsschraube drehen. Also dann von daher, der Beitragsanpassung im Markt sind in den letzten Jahren ja viele erfolgt. Und durch die Inflation ist das natürlich alles andere als leichter geworden. Jetzt kann ich es mir dann aber auch für Sach nach vorne gerichtet etwas leichter machen, weil da glücklicherweise die Welt sich wieder deutlich verbessert hat und würde dann einfach mal den Ball an die beiden auch für Kraftfahrt zuständigen Kolleginnen überspielen.
Das ist ein total nettes Thema.
Also ich fange mal an, vielleicht, dass du dann ergänzt. Also ich denke, Maßnahmen, dass man, also wir sind natürlich sehr stark im Operativ angehalten. Wir haben heute auch sehr, die letzten Tage geht es natürlich um operative Themen. Ja, wie werde ich effizienter, wie werde ich schlanker, wie werde ich schneller, wie werde ich kundenfreundlicher. Aber die andere Seite des Schadenmanagements ist es ja, wie kann ich denn den Schadenaufwand positiv beeinflussen? Und da rede ich nicht von irgendwelchen mutwilligen Kürzungen, wie es vielleicht früher oder wie der Beruf ist. Da rede ich von wirklich aktiven Steuerungen, Vereinbarungen, wirklich die Prozesse betreffend. Wir haben ja beide Betrug oder Dubiosschäden, das kommt ja nicht von irgendwoher. Ja, das, was sagt, da muss man wirklich, also dass die Türen, die sich da jetzt öffnen durch die Möglichkeiten von Personen, die leider nicht an einen Datenschutz oder an irgendwelche Dinge gebunden sind, hier aktiv und stärken und vielleicht schneller, als es sonst in einer IT-Planung war. Aber diese Maßnahmen, die sind ja, nehme ich einmal an, bei den meisten Häusern ja schon in place. Ja, aber sie sind umso wichtiger jetzt. Und wenn man vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Möglichkeiten sieht, die auch sehr schnell zu treffen. Aber ich weiß es jetzt nicht, vielleicht kriege ich da auch einen Rat. Ja, also wenn man die ganze Brandbreite, wo man Schadenaufwand aktiv, positiv beeinflussen kann, die muss man einfach konsequent test weitergehen. Hm. Ja, absolut. Also wir müssen schnell sein. Also du hast gesagt, wir müssen Geschwindigkeit haben. Also Geschwindigkeit ist es, weil je länger ein Schaden braucht, umso teurer wird er. Und sowohl in der Bearbeitungswelt, aber auch in dem Schadenaufwand. Irgendwann setzt sich beim Leitungswasserschaden der Schimmel an und dann wird's noch teurer und. Aber auch beim Auto. Wir müssen schnell sein, um Nebenkosten zu ersparen und wir müssen steuern. Du hast es gesagt,
Steuern, Werkstattsteuerung in Auto oder auch Dienstleister, Partnern steuern, zu Reparatur, Handwerkernetzen steuern. Das ist es, dem Kunden. Ich verstehe mich als Problemlöser und ihr auch als Problemlöser des Kunden. Und wenn ich ihm einen komplett guten Service bieten kann von A bis Z und sein Problem wird gelöst, also der Schaden wird gelöst, dann kann ich Geld sparen auf der einen Seite und der Kunde hat aber sein Problem gelöst. Und das muss uns gelingen und das immer noch ein Stück weg. Aber jetzt bei Autosteuerung war es ganz gut, auch wenn jetzt die Combined Ratios ein bisschen anders ausschauen gerade. Aber das hat viele Gründe, warum es so geworden ist, wie es geworden ist. Und wir werden noch ein paar harte Jahre haben. Ich würde jetzt mal sagen, dieses und nächstes Jahr wird uns noch echt. Aber wir haben uns alle auf den Weg gemacht. Und ich bin überzeugt, dass wir bald Lösungen haben da an der Ende.
Ein Thema, was in der Vergangenheit immer wieder diskutiert worden ist, dass die Versicherer noch auch stärker in die Wertschöpfungsketten ihrer Zulieferer oder der betroffenen Branchen, jetzt Automobilbranche oder auch Wohngebäude und so weiter. Man sieht ja teilweise, dass Versicherer sich an Dienstleistern beteiligen, Sanierer aufkaufen. Es gibt Versicherer, die entsprechend eigene Netzwerke aufbauen. Wir hatten gestern das Thema, dass eventuell jetzt in naher Zukunft eventuell ansteht, dass sich Versicherer auch an Rechtsanwaltskanzleien beteiligen können. Das heißt, ist das vielleicht ein Thema, was schon in der Vergangenheit immer mal auch, es gab ja Initiativen, wie kann man Gebrauchteilemarkt noch mal stärker nach vorne treiben, vielleicht auch eigene Teile selber kaufen und selber handeln sozusagen. Ist das ein Thema, wo sagt, okay, da gehen die Versicherer oder vielleicht auch gemeinsam stärker in dieses Thema wieder rein? Oder sagt man, das ist jetzt nicht unsere Wertschöpfung, da haben wir nicht das Know-how, da lassen wir lieber die Finger davon. Aber ist das ein Thema, dass die Versicherer stärker in die Wertschöpfungsketten reingehen sollten?
Also mit Blick in den Markt muss man natürlich ja sagen. Da ist ja ganz, ganz viel zu beobachten, egal ob jetzt im Kraftfahrt oder auch im Sachmarkt oder auch in anderen. Ich sehe da so ein bisschen zwiegespalten drauf, weil, wie du sagst, das Thema ist nicht neu. Das gibt es im Grunde seit Jahrzehnten immer mal wieder in unterschiedlicher Ausprägung. Manches war erfolgreich, manches war nicht erfolgreich. Ich denke, bei dem, was wir gerade sehen, wird es genauso sein. Da wird manches sich durchsetzen, manches auch nicht. Ich habe, würde ich sagen, großen Respekt davor, mit Blick auf unser Haus, die Komplexität, die ich mir natürlich zusätzlich ins Haus hole, dann solche Dienstleister, die ich vielleicht mir einverleibe, in Anführungsstrichen, dann auch zu managen und auch bei Laune zu halten und vielleicht auch, wenn mir ein Management, was ich mir dort geholt habe, von der Fahne geht, weil es zu einem Wettbewerber wechselt. Also dann eben auch für gute Führungskräfte nachzusorgen. Und das eben aus der Perspektive eines Versicherers, der ich vielleicht das Geschäft des Dienstleisters, den ich gekauft habe, gar nicht hundertprozentig verstehe. Das sind schon Herausforderungen, die man natürlich auch lösen muss. Und da schaue ich mit Respekt auf die Häuser, die sich da viel zutrauen.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, wir sind da zu klein, ja, um vielleicht damit zu spielen. Aber es wird sich was tun. Also es wird sich da was tun und klar, wir werden es beobachten. Wir tauschen uns aus natürlich, wo es geht. Aber und ich beobachte es wirklich und einfach schauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was da passieren
wird. Ja, ich denke auch, dass da viele Möglichkeiten offen sind. Ich glaube auch teilweise ist, man muss auch hinterfragen, was denn die Strategie der Beteiligung zum Beispiel ist. Ja. Also auch eigene Dienstleister, das selber zu managen, ja, da brauchst du auch Kapazitäten dafür, Know-how dafür, das musst du aufbauen. Aber manche Beteiligungen, die wir jetzt gerade im Markt sind, haben ja vielleicht auch andere Intentionen. Ja, und zu sagen, okay, wir sind da, bevor vielleicht wer anderer darauf zugreift. Ja. Also das, glaube ich, ist jetzt nicht so eine Antwort, dass das nur dazu dient, den Schadenaufwand zu reduzieren, weil ich glaube, da sind die Hebel auch beschränkt. Grundsätzlich glaube ich schon, und das ist meine persönliche Meinung, dass wir, also da gerade, so, wenn man sich so manche Wertschöpfungsketten entlang um unsere Versicherungsjourney anschaut, also ich glaube schon, dass man, sei es GTV, Facetten GTV, ja, da eher gemeinschaftlicher vielleicht, also bitte nicht den Zusammenschluss zum Nachteil von irgendwelchen Kunden, aber ein gemeinschaftlicher Auftritt, als wenn einzelne Häuser mit mehr oder weniger großer Durchschlagskraft ob ihrer Größe da agieren. Also manche Themen treffen uns alle, egal wie digital, wie fancy, wie groß wir sind, ja, weil da sind wir an der letzten.
Ich glaube, dass wir sogar zum Vorteil für den Kunden agieren, wenn sowas passieren würde, ja, weil dann nicht immer nur Beitragsanpassung eine Rolle spielt.
Ein Thema, was auch in den letzten Jahren schon sehr stark verwendet wurde, ist auch den Schadenaufwand zu zu begrenzen beziehungsweise auch im Blick zu behalten, ist ein Thema, nämlich das Thema Smart Repair oder eher Reparatur vor Ersatz, zum Beispiel im Bereich Kfz, was ja aber auch einen Nachhaltigkeitsaspekt hat. Wir haben ja sehr, diskutieren ja sehr stark das Thema auch Kreislaufwirtschaft. Ist das Thema Repair oder auch das Thema Refurbished, also das Thema aufbereitete Geräte wieder zur Verfügung zu stellen, wäre das etwas, auf der einen Seite natürlich Kosteneffizienz, gerade auf Schadenaufwandseite zu generieren, auf der anderen Seite vielleicht aber auch die Kunden, die nachhaltig orientiert sind, ein Produkt anzubieten, zu sagen, wir denken auch an die Nachhaltigkeit, wir denken Richtung Kreislaufwirtschaft. Ist es etwas, wo auch Schaden da mit dem, was es schon kann, wo es auch schon Prozesse da sind und so weiter, das einfach nochmal stärker nach vorne stellt und auch nachhaltig sozusagen Nachhaltigkeit auch darstellen kann gegenüber den Kunden?
Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass es da sehr interessante Ansätze geben kann. Man darf nur den Kunden auf der Reise nicht verlieren. Ne? Das ist ganz entscheidend, weil bei den sehr geringen Schadenhäufigkeiten, die wir in vielen Produkten haben, wo der Kunde vielleicht, sagen wir mal, alle 7 Jahre oder so einen Schaden meldet, hat er dann vielleicht auch die Erwartung oder sie dann eben auch für die teuren Beiträge dann auch mal wirklich den Neuwertersatz zu bekommen, der eigentlich versprochen ist. Und ich glaube, da ist es die Frage, produktseitig auch interessante Lösungen anzubieten, wie man dann vielleicht eine Gebrauchtersatzbeschaffung incentivieren kann oder Ähnliches, dass eigentlich dann beide Seiten gewinnen. Ne? Dass der Versicherer Aufwand spart, dass aber, so wie man sagen kann, wie man beim Kunden noch beim Einkaufen noch die 50 Euro Bargeld mitnimmt, wenn es dann eben nicht das neue, sondern das gebrauchte Fahrrad wird, dass man solche Modelle strickt. Also da, ich glaube, da ist ganz viel vorstellbar. Nur am Ende muss es dem Kunden gefallen und der Kundin, sonst haben wir uns da irgendwas ausgedacht, was nicht funktioniert.
Vielleicht zum Abschluss der zwei Tage, auch der heutigen Diskussion. Das heißt, es gibt noch ein Thema, was wir jetzt in der Runde noch gemeinsam ansprechen sollten. Einfach mal in zwei Fragen, da würde ich jedem bitten, mal vielleicht ein kurzes Statement dazu zu geben. Zum einen, was wurde hier aus der Veranstaltung mitgenommen, aus den 2 Tagen? Was war vielleicht so das prägende Thema, was für einen, was man selber mitnimmt? Immer, Ihr Kollege hat immer gesagt, das ist das Thema, was ich, wenn ich am nächsten Tag im Büro wieder am Schreibtisch sitze, mir als erstes oben drauf lege und mich drum kümmere. Also das ist die eine Frage, welches Thema wurde mitgenommen hier aus der Messe? Und das zweite, wie sind die Erwartungen für dieses Jahr, für das Schadenjahr 2024? Wünsche vielleicht auch, die geäußert werden, vielleicht hört es auch jemand und kümmert sich drum. Einfach da mal so noch so zum Abschluss ein kleiner Rückblick auf die letzten 2 Tage und ein Ausblick vielleicht auf das Schadenjahr 2024.
Also mitnehmen viel, natürlich wieder Networking, viele Gespräche, Kollegen wieder getroffen. Aber ich war in einem Workshop, da ging es darum, mit OEM, mit Werkstattnetz, einfach da den Weg zu finden, also Herstellerwerkstätten und freie Werkstätten quasi, die nicht in der Werkstatt sind, und den Weg zu Autos, wie kriege ich dann Zusammenarbeit hin, wie kann ich Bürokratie einsparen. Das war eins, das ich mir mitgenommen habe und da wollen wir auch jetzt uns beteiligen aktiv, also das werden wir uns genauer anschauen. Was wünsche ich mir für 24? Keine Elementarschäden, bitte mal. Wir haben aber schon wieder einkassiert. Aber es ist echt mal ein Jahr ohne 2, 3 große Ereignisse. Das würde ich mir für meine Mitarbeiter wünschen, die echt mal durchatmen müssen. Und ein bisschen, ja, was würde ich mir noch wünschen? Mehr so Offenheit auf die Themen, offener zuzugehen, mal was ausprobieren zu dürfen. Das würde ich mir für unser Haus wünschen, aber auch generell, dass wir aber gemeinsam mal was probieren und wenn es schief läuft, dann ist es schief gelaufen, so what. Das würde ich mir für dieses Jahr wünschen.
Vielen Dank. Aber mit dem ab morgen, sagen wir, heute ist das schon durch, aber ab morgen dann, dass wir mit den keine Kommunalschäden mehr.
Ja gut, die einen haben wir jetzt schon, also genau. Machen wir ab morgen.
Ab morgen.
Ja, was nehme ich aus den 2 Tagen mit? Auch interessanter Austausch. Ich sage immer, wir kochen alle mit den gleichen Zutaten, ja, und trotzdem hat aber jeder seine andere Geschmacksrichtung. Und das finde ich dann immer ganz gut, weil, also wie es mit den Kollegen gegangen ist, mir ist es halt so gegangen, wir waren sehr, sehr viel mit unseren Themen beschäftigt, über die wir ja auch gesprochen haben, und dann verlierst du ein bisschen so den Blick und den Kontakt nach außen, was nie gut ist, ja. Und ich finde dann immer auch sehr spannend, wenn man von anderen Kollegen vielleicht gerade diese Use Cases, die sie schon ausprobiert haben, auch dargestellt bekommt. Ja. Manche sind für einen selber gar nicht anwendbar, bei anderen denkt man sich, hey cool, es passt auch, würde auch zu uns passen, ja, weil es ja nicht immer 1:1. Also das finde ich immer wieder spannend. Und auch, wir wir haben die, also es ist jetzt nichts, wo du sagst, puh, da ist jetzt der Magnet reingeschlagen, von dem habe ich noch nie was gehört. Aber man sieht ja, dass wir uns alle entwickeln, auch bei den KI-Themen. Und wenn dann so erste Ergebnisse kommen, die wir vielleicht gar nicht darstellen können, ob unserer Größe oder wie wir aufgestellt sind im Moment, dann ist das natürlich immer super spannend und es ist hier eine Gelegenheit. Was wünsche ich mir? Bisschen Stabilität wieder mehr. Ja, eigentlich sind es ja die letzten 3 Jahre gewesen, wo die Elementarereignisse waren in verschiedensten schlimmen Ausprägungen. Und ich glaube, man muss damit leben. Also gerade im Sachbereich muss man auch mit dieser Volatilität leben. Wir müssen uns auch darauf einstellen. Aber ich wünsche mir auch für die Mitarbeiter, dass es echt anstrengend. Ja. Das merkst du auch einfach, dass dann irgendwann einmal ein bisschen Erschöpfung eintritt. Und allgemein auch wieder ein bisschen bei allen dramatischen Entwicklungen eine Schadenaufwand der Inflation und allen. Ja. Aber letztendlich muss man das sehr kühl und rational angehen. Und auch da, deswegen wäre es schön, wenn das zwar nicht rückläufig ist, das wäre jetzt wirklich der Weihnachtswunsch, ja, aber wenigstens sich so stabilisiert, dass man die Themen ruhig, strategisch dann nochmal angehen kann.
Danke. Ja. Ja, mit Blick auf die letzten 2 Tage, also ich fahre jetzt seit vielen Jahren hier nach Leipzig, bin jedes Jahr wieder gerne hier, einfach weil ich finde, ne, also wie man so neudeutsch sagt, der USP dieser Veranstaltung ist wirklich, nirgendwo kommt man mit so einer breiten Palette an Dienstleistern ins Gespräch und auch mit so vielen Kolleginnen und Kollegen von anderen Gesellschaften. Also zum Netzwerken ist das wirklich großartig. Deshalb auch vielen Dank an euch für die tolle Organisation und Ausrichtung auch in diesem Jahr. Eindrücke, die ich mitnehme, sind eigentlich die 2 Themen, wo wir heute aber auch schon drüber gesprochen haben. Also rund ums Thema KI und auch rund ums Thema durch den demografischen Wandel verursachter Mitarbeiterersatzbedarf. Das sind die 2 großen Themen, auf die ich mit großem Interesse schaue, auch welche Rezepte da andere Häuser finden. Und Wunsch an dieses Jahr eigentlich 2. Einmal, wie meine beiden Vorrednern gesagt haben, keine Elementarschäden oder so wenige wie möglich. Und mein Wunsch wäre, am 31.12. alle Stellen, die ich dieses Jahr zu besetzen habe, besetzt zu haben.
Ja, vielen, vielen Dank. Das war die Diskussion Schadenjahr 2024, aktuelle Herausforderungen, Ausblick. Zu Gast waren Karin Prandl, Martina Krupan und Dr. Henning Sachse. Vielen, vielen Dank, dass Sie nach Ihren Vorträgen sich noch bereit erklärt haben, jetzt hier noch diese Abschlussdiskussion zu stellen. Also da herzlichen Dank.
Das war die Abschlussdiskussion zum Schadenmarkt der Zukunft beim Messekongress Schadenmanagement und Assistance 2024, moderiert von Jens Riegel. Und hier bei uns im Podcast Versicherung 360 konnten Sie die Diskussion in voller Länge nachhören. Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann können Sie uns gerne abonnieren. Unser Podcast heißt Versicherung 360. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Danke fürs Zuhören.